Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Olaf Scholz, der Finanzminister und nominierter SPD-Kanzlerkandidat, in einer Doppelrolle. Als oberster Dienstherr hat er ein Auge auf zweifelhafte Aktiengeschäfte seiner nachgeordneten Behörden zu werfen, während bei ihm selbst in Zweifel gezogen wird, ob er zu wenig Distanz pflegte als Bürgermeister zu einer Bank mit zweifelhafter Steuermoral. Zu diesem Teil der Doppelrolle dies zum Start der Sendung Caroline Born.
Die Vorwürfe gegenüber Olaf Scholz kamen durch ein Tagebuch ans Licht. Darin hatte Christian Olearius, Miteigentümer der Warburg Bank, aufgeschrieben, er habe sich dreimal mit Olaf Scholz getroffen. So berichten die Medien, denen die Tagebuchaufzeichnungen vorliegen. Auf welchem Wege sie ihnen zugespielt wurden, ist unklar. Demnach haben die Treffen in den Jahren 2016 und 2017 stattgefunden. Also zu einer Zeit, in der die Kölner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung gegen die Hamburger Privatbank ermittelte. Der Warburg Bank drohte eine Steuerrückzahlung in Millionenhöhe, da sie mutmaßlich in die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte verwickelt war. SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz war damals erster Bürgermeister von Hamburg. Nun ist er für die Treffen in die Kritik geraten. Der finanzpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Fabio Di Masi, sagte dem NDR, er sei über die Veröffentlichungen schockiert. Im Finanzausschuss im März habe Scholz die ersten beiden Treffen mit dem Bankier nicht erwähnt, auch nicht auf Nachfrage hin. Vorwürfe hagelte es auch von Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen. Scholz müsse sich damit auseinandersetzen, dass er nun der Lüge bezichtigt werde.
Das ist die Rolle von Politik, sich mit Unternehmen zu treffen. Das tue ich auch. Aber ich mache das öffentlich, dass diese Treffen stattfinden. Damit kann jeder nachschauen, ob alle Interessen berücksichtigt wurden oder ob man sich immer nur mit denen trifft, die auch viel wirtschaftliche Macht haben.
Olaf Scholz hatte bisher zwei der drei Treffen nicht genannt. Auf Nachfrage hat er sie nun allerdings bestätigt. Laut Medienberichten soll Bankchef Olearius Scholz von drohenden Steuerrückforderungen der Stadt Hamburg berichtet haben und versucht haben, die Rückzahlungen abzuwenden. Allerdings, einen Beleg für ein Fehlverhalten von Scholz, also dass er sich politisch für die Privatbank eingesetzt habe, enthalten die veröffentlichten Tagebuchauszüge nicht. Für Sven Giegold steht fest, der Fall bestärke die Wut auf Eliten und beschädige das Vertrauen in die Demokratie.
Wie unter einem Brennglas kann man beim Cum-Ex-Betrug und der Warburg Bank sehen, welches Misstrauen in die Demokratie so befördert wird. Die Enthüllungen nähren einfach das Gefühl, dass gute Kontakte und Spenden in die Politik eine rechtsstaatliche Bevorzugung ermöglichen.
Die Hamburger Warburg Bank ist in den Cum-Ex-Skandal verwickelt. Die größte Steueraffäre in Deutschland, durch die dem Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden ist. Für den EU-Abgeordneten Giegold ein gesellschaftliches Sittenbild, bei dem systematische Lobbyarbeit intransparent betrieben wurde. Daher müsse der Umgang der Politik mit den wirtschaftlich Mächtigen öffentlich gemacht werden.
Jetzt ist die Zeit, tatsächliche Lobbytransparenz voranzubringen, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht das Gefühl haben, wer ein großes Portemonnaie hat, bekommt mehr Einfluss in der Politik.
Von Olaf Scholz forderte er, reinen Tisch zu machen. Der linken Finanzpolitiker Di Masi schrieb auf Twitter, er wolle Scholz erneut im Finanzausschuss befragen.
Caroline Born war das. Olaf Scholz also unter Druck, weil er sich in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister öfter mit einem Bankchef mit Steuerproblemen traf, als er zunächst bekannt gemacht hatte. Vergangenheit also, die den SPD-Kanzlerkandidaten jetzt in Bedrängnis bringt. Aber auch die Gegenwart hat ihr Druckpotenzial. Nicht nur, dass Scholz sich selbst fragen lassen musste, ob er im Fall des Pleite- und Skandalkonzerns Wirecard zu wenig hingesehen hat. Überdies wurde mittlerweile bekannt, dass Mitarbeiter seiner nachgeordneten Behörde der BaFin eifrig Geschäfte machten mit Aktien von Wirecard, erlaubterweise. Aber nun stellt sich die Frage, sollte es noch länger erlaubt sein, dass Kontrolleure Geld verdienen können mit Aktien der Kontrollierten? Mischa Erhardt dazu.
Grundsätzlich dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzaufsicht BaFin alle Aktien privat handeln. Allerdings soll ein Meldeverfahren sicherstellen, dass die Beschäftigten keine Insiderinformationen zum Zeitpunkt ihrer Aktiengeschäfte besaßen. Konkret heißt das: Ein Mitarbeiter kauft Aktien eines Unternehmens, muss diesen Kauf dann aber unverzüglich dem oder der zuständigen Vorgesetzten melden. Die überprüfen dann, dass die Mitarbeiter zum Zeitpunkt des Aktiengeschäftes über keinerlei Insiderinformationen des betreffenden Unternehmens verfügten. Nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums gab es 2019 und im ersten Halbjahr dieses Jahres keine Beanstandungen der Geschäfte von BaFin-Mitarbeitern. Alle wurden also von den Vorgesetzten genehmigt.
Die Meldepflichten, da kann man dann hinterher sehen, wer was gehandelt hat, muss dann aber erstmal im Einzelnen nachweisen, ob es dann wirklich ein Insidergeschäft ist und damit strafbar,
sagt der Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende Gerhard Schick.
Das Beste ist, von vornherein das auszuschließen. So ist es übrigens auch in der privaten Wirtschaft in der Regel dort der Fall, wo man Bezug zu marktrelevanten Informationen hat.
Nun hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigt, dass die Finanzaufsicht zusätzliche Vorgaben für die Mitarbeiter erlassen werde. Im Umfeld der BaFin heißt es, Äußerungen des Behördenchefs Felix Hufeld gingen in die Richtung eines möglichen Verbotes. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürften dann also nicht mehr mit Aktien handeln, die im Aufsichtsbereich der BaFin liegen. Aus dem Finanzministerium heißt es, es gebe noch keine konkreten Pläne. Die Direktoriumsmitglieder im Leitungsgremium der BaFin haben sich übrigens bereits vor 2 Jahren freiwillig ein Verbot des Handels mit Aktien in ihrem Aufsichtsbereich auferlegt. Ein solches Verbot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kontrollbehörden ist einer kürzlich erschienenen Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zufolge in vielen anderen Ländern bereits üblich.
Ich finde, Deutschland muss da nachziehen. Was mich sehr irritiert ist, dass es erst richtigen öffentlichen Druck brauchte, dass Finanzminister Scholz da reagiert hat. Denn zunächst schien er, das alles okay zu finden, dass Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde da mit Wirecard-Aktien gehandelt haben. So ist nicht echte Aufarbeitung dieses Skandals.
BaFin-Chef Felix Hufeld hatte zwar nach der Wirecard-Pleite eingestanden, dass seine Behörde nicht effektiv genug war, das Betrugsgebäude Wirecard zu durchschauen. Einen Rücktritt als oberster Aufseher der Finanzbranche schließt er aber aus.
Wenn man Präsident der BaFin ist, muss man sowas abkönnen. Wenn man das nicht abkann, muss man sich einen anderen Job suchen. Mache ich aber nicht.
So Felix Hufeld am Dienstag auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Das Thema allerdings wird ihn und auch den Bundesfinanzminister noch einige Zeit beschäftigen. Denn mit dem Fall wird sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestages befassen, in dem bislang noch offene Fragen im Wirecard-Desaster eine Antwort finden sollen.
Der Bericht von Mischa Erhardt und der Fall Wirecard und mögliche Konsequenzen noch einmal. Diskutiert wurde ja bereits, ob die Politik zu nah dran war, ob die Aufsichtsbehörde BaFin nicht genug hingesehen hat, ob die Wirtschaftsprüfer versagt haben, ob die deutsche Börse hätte mit schnellerem DAX-Ausschluss reagieren sollen. Einen zusätzlichen Aspekt hebt nun die Nichtregierungsorganisation Transparency hervor. Und damit begrüße ich Elmar Schwager. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Becker.
Herr Schwager, Transparency regt an, die Kontrollen in den Unternehmen zu stärken, also die sogenannte interne Revision. Um was genau geht es Ihnen?
Uns geht es darum, dass die interne Revision, die eine wichtige Überwachungsaufgabe in Organisationen hat und auch in Unternehmen hat, gestärkt werden muss. Wir haben vor einiger Zeit auch mit anderen Organisationen herausgefunden, dass interne Revision durchaus einem Druck zur Schönfärberei ihrer Berichte ausgesetzt worden sind. Und darauf basierend haben wir 5 wesentliche Forderungen gestellt, unter anderem Einrichtung einer internen Revision, wie auch ein verbesserter Kündigungsschutz für interne Revisorinnen und auch Revisoren.
Erklären Sie interne Revision. Sie haben jetzt gesagt interne Kontrolle und angedeutet, es gibt da ein Druckpotenzial. Wo genau ist denn die interne Revision im Unternehmen üblicherweise angesiedelt? Was genau macht die?
Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Organisationen eine gewisse Komplexität und Größenordnung erreicht haben, dann kann der Vorstand oder auch die Geschäftsführung diese Organisation nicht mehr alleine überwachen und sicherstellen, dass beispielsweise Gesetze eingehalten werden und dass Prozesse effektiv und effizient ablaufen. Und sobald dieser Zustand erreicht ist, bedient er sich einer internen Revision, die diese Aufgabe für ihn übernimmt, also quasi als verlängerter Arm einer Geschäftsführung oder eines Vorstandes.
Und wenn Sie sagen, interne Revision stärken, dann ziehen Sie Positionen oder Parallelen zu Positionen, die zum Beispiel auch Datenschutzbeauftragte oder Emissionsschutzbeauftragte im Unternehmen haben. Was heißt das konkret? Was macht deren Status aus?
Also deren Status beauftragt, also sind beauftragt, zunächst einmal Gesetze einzuhalten, Emissionsschutzgesetze oder im Falle eines Datenschutzbeauftragten Datenschutzgesetze. Das heißt, sie agieren sozusagen auch mit einer über interne Belange hinausgehende Verantwortung für das Unternehmen. Und aus diesem Grund hat auch der Gesetzgeber gesagt, dass beispielsweise ein Datenschutzbeauftragter nur dann gekündigt werden darf, wenn ein sogenannter wichtiger Grund vorliegt. Einen solchen Schutz für interne Revisoren gibt es zurzeit nicht. Und wir sind der Meinung von Seiten Transparency, dass das hilft, diese interne Überwachungsfunktion entscheidend auch zu stärken.
Sind interne Revisoren und Revisorinnen denn immer so ein bisschen auf das Goodwill ihrer derjenigen angewiesen, denen sie berichten? Oder
das ist genau so. Als verlängerter Arm der Geschäftsführung bekommt die Revision genauso viel Macht, wie sie vom Vorstand oder auch von der Geschäftsführung bekommen soll. Und wenn dieses Commitment nicht vorhanden ist, dann tut sie sich natürlich schwer mit der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten oder auch dann weitergehend mit der Abstellung dieser Unregelmäßigkeiten.
Wie verhalten sich denn interne Revision und externe Wirtschaftsprüfer zueinander? Das war ja im Fall Wirecard ein zentrales Problem, dass Wirtschaftsprüfer jahrelang Bilanzen testiert haben, als die längst nicht mehr real und sauber waren. Ja. Hätte da eine interne Revision nicht schon vorher Alarm schlagen können?
Das hätte sie unter den Voraussetzungen, die ich genannt habe. Also es muss ernsthaft der Wille da sein, auf Unregelmäßigkeiten dann auch einzugehen und sie abzustellen. Wenn Sie mich fragen, ob das im Fall Wirecard geholfen hätte, würde ich sagen nein, weil aus dem, was man so aus der Presse entnehmen kann, was die Rolle des Vorstandes angeht und auch die Rolle des Aufsichtsrates, kann ich mir bei beiden Organen bei Wirecard nicht vorstellen, dass ein erweitertes Interesse an der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten bestanden hat.
Also bei krimineller Energie, sagen Sie, hilft auch eine Stärkung der internen Revision nicht?
Es ist leider so, wir sprechen hier vom sogenannten Management Override. Also wenn jemand die Macht im Unternehmen hat, bestehende Kontrollmechanismen oder auch Überwachungsfunktionen einzuschränken oder zu beschränken in ihrem Tun und Wirken, dann hilft das nicht.
Wenn Sie in Ihrem Forderungskatalog sagen, interne Revisorinnen und Revisoren müssen eine direkte Zugangsmöglichkeit zu dem oder der Vorstandsvorsitzenden haben, in Konfliktfällen auch zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Ist es denn nicht denkbar, dass sich eine interne Revision bei Auffälligkeiten ohne dies an die Instanz über der Geschäftsführung wendet? Oder passiert das schlicht in der Praxis nicht?
Ich glaube, das ist ein Problem der Praxis, dass das eher nicht passiert. Es gibt einige Unternehmen, ich kenne auch ein paar davon, die solche Kanäle eingerichtet haben, also regelmäßige Treffen beispielsweise zwischen der internen Revision und dem Sprecher des Aufsichtsrates. Und dort kann man dann unbefangen auch sprechen über Themen, die vielleicht einen Vorstand oder eine Geschäftsführung betreffen. Aber das ist leider noch nicht die Regel.
Ihre Forderung nach Stärkung der internen Revision, gilt das nur für Großunternehmen?
Meiner Meinung nach nein. Wir haben es ein bisschen fokussiert auf große Unternehmen, aber der Mittelstand hat eine sehr breite Spanne, was die Anzahl der Mitarbeiter und Umsatzvolumina angeht. Und ich glaube, ab einer gewissen Größe, also wenn Unternehmen international werden, wenn sie viele Beteiligungsgesellschaften haben, wie wir das ja auch bei Wirecard gesehen haben, dann macht es durchaus auch für den Mittelstand Sinn, sich eine interne Revision einzurichten.
Wo gibt es denn da die Widerstände? Will man sich schlicht keinen Ärger ins Haus holen?
Das ist ein Teil. Es ist auch eine Frage des Know-hows auf Seiten der Organe im Unternehmen, die oftmals verkennen, was für einen großen Nutzen so eine interne Revision dann auch bringen kann. Letztendlich geht es um Selbstschutz für das Unternehmen. Wenn ich Hinweise bekomme auf mögliche Gesetzesverstöße, kann ich proaktiv darauf reagieren. Und es ist immer besser, proaktiv auf sowas zu reagieren, als dann im Nachhinein in der Presse lesen zu müssen, was man alles falsch gemacht hat.
Welche Maßnahmen müssten denn jetzt installiert werden, damit Ihre Forderungen Praxis werden könnten? Beziehungsweise wie gehen Sie jetzt mit diesem Forderungskatalog vor? Denn alles, was nach zusätzlicher Kontrolle klingt, hat ja im Sog des Falles Wirecard, das erregt ja schon einige Aufmerksamkeit.
Richtig. Wir werden jetzt erstmal diese Forderung weitergehend auch in die Öffentlichkeit tragen, weil sie bislang unserer Meinung nach noch nicht so Gewicht bekommen hat, wie das notwendig ist. Und wir stellen uns aber auch von Seiten Transparency hier auf einen längeren Weg ein. Die Untersuchungen haben alle schon vor ein paar Jahren stattgefunden. Dass es eine Beeinflussung von internen Revisionen gibt, das ist aus meiner Sicht Fakt und auch bekannt. Und wir sind, glaube ich, hier erst am Anfang eines längeren Weges. Also hier braucht man Geduld und das ist ein dickes Brett, das man noch eine Weile bohren muss.
Danke. Elmar Schwager war das von der Nichtregierungsorganisation Transparency. Und Themenwechsel. Die Bahn und die Eisenbahnergewerkschaft hatten zunächst wegen der Corona-Krise ihre Tarifverhandlungen vom Frühjahr verschoben und dann festgestellt, einfacher ist das Verhandeln auch jetzt nicht geworden. Denn noch immer leidet die Bahn unter leeren Corona-Zügen und von den Problemen mit maskenablehnenden Passagieren hat man dann noch gar nicht gesprochen. Trotzdem liegt jetzt ein Verhandlungspaket vor, Dieter Nürnberger dazu.
Wenn von deutlichen Fortschritten in Kernfragen die Rede ist, dann darf wohl davon ausgegangen werden, dass die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn AG und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kurz vor dem Abschluss stehen. Die Verhandlungen laufen erst seit rund 3 Wochen und nur wenig Drang nach draußen. Die Tarifgespräche wurden aufgrund der Corona-Pandemie und der bereits absehbaren Folgen für den bundeseigenen Konzern vorgezogen. Zum Verhandlungsstand gehört, dass die Bahn AG an einer so wörtlich stetigen Personalentwicklung festhalte. So fordert die EVG, dass möglichst viele Arbeiten im Unternehmen zu halten seien. Dienstleistungen sollten nicht an Dritte ausgelagert werden. Anfang der Woche feierte der Konzern den Start des Ausbildungsjahres bei der Bahn. 4.700 Nachwuchskräfte, ein neuer Rekord. Und es bleibe auch bei der Zusage, in diesem Jahr 25.000 neue Mitarbeiter einzustellen, so Personalvorstand und Tarifverhandlungsführer Martin Seiler.
Wir haben bis Ende Juli 21.000 Einstellungszusagen gegeben. Also auch dort auf Rekordniveau ein klares Bekenntnis zur Bahn, ein klares Bekenntnis für sichere Arbeitsplätze.
Ebenso sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. Und das trotz eines Rekordverlustes von 3,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr. Die Einstellungsoffensive kann auch deshalb fortgesetzt werden, weil der Bund als Eigentümer im Mai umfangreiche Finanzzusagen für den von der Corona-Krise stark getroffenen Konzern gegeben hat. Die Bundesregierung will den Schienenverkehr in Deutschland stärken, vor allem aus Klimaschutzgründen. Das vor 4 Monaten gegründete Bündnis für unsere Bahn, auch hier ist die EVG als größte Gewerkschaft im Konzern mit dabei, zahlt sich somit wohl aus. Die Löhne sollen ab 2021 in Höhe des Inflationsausgleichs steigen. Der Korridor liege zwischen mindestens 0,5 und maximal 1,5%, teilte die Bahn heute mit. Für untere Lohngruppen soll es eine Einmalzahlung geben, falls die Inflation unter dem Wert von 1% fallen sollte. Da die Bahn künftig auch bei den Personalausgaben sparen muss, so eine Vorgabe der Bundesregierung, könnten diese ausgehandelten moderaten Lohnerhöhungen vielleicht schon als entsprechende Maßnahme gewertet werden. Ohne die Folgen von Corona hätten die Lohnforderungen der EVG deutlich höher gelegen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft erwartet nun, dass die zugesagten Gelder des Bundes auch tatsächlich fließen. Das müsse sich als Bedingung im Tarifpaket wiederfinden. Ein paar Themen seien noch offen, hieß es heute seitens der EVG. Doch teilte sie ebenso mit, dass die Gremien in der kommenden Woche über die Annahme des erzielten Verhandlungsstands entscheiden werden.
Dieter Nürnberger war das. Wenn ein Land oder eine Region zum Corona-Risikogebiet erklärt wird, dann zieht das erhebliche Probleme, vor allem für die Tourismusbranche, nach sich. Wer Risikogebiet wird, das wird derzeit in der EU sehr unterschiedlich gehandhabt. Die EU-Kommission bemüht sich jetzt aber um Vereinheitlichung. Alexander Göbel dazu.
Um die teilweise sehr unterschiedlichen Corona-Reisebeschränkungen in vielen EU-Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen, hat die EU-Kommission konkrete Vorschläge zur besseren Abstimmung gemacht. Innenkommissarin Ylva Johansson erklärte, ein Kaleidoskop von nicht abgesprochenen Einzelmaßnahmen schade der Freizügigkeit im Schengen-Raum und damit letztlich dem europäischen Binnenmarkt. Deswegen schlägt die Kommission einen verbindlichen Corona-Farbcode vor. Auf Grundlage der Daten aus den Mitgliedstaaten soll die Europäische Gesundheitsagentur eine wöchentlich aktualisierte und online abrufbare Karte erstellen. Anhand von grün, orange oder rot markierten Gebieten sollen die Bürgerinnen und Bürger Infektionszahlen schnell erkennen können. Außerdem empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaaten einheitliche Kriterien bei Einreisen aus Hochrisikogebieten, Quarantäne und Corona-Tests. Dies seien wichtige Grundlagen für Reisende und Unternehmen, so Justizkommissar Didier Reinders. Bürgerinnen und Bürger bräuchten Berechenbarkeit. Deswegen sollten die Mitgliedstaaten auch rechtzeitig über bevorstehende Reisebeschränkungen informieren. Grundsätzlich ist Gesundheitsschutz in der EU Sache der Länder. Kommende Woche soll der Vorschlag der Kommission allerdings den EU-Mitgliedstaaten vorgelegt und zur Annahme empfohlen werden.
Alexander Göbel war das. Mitte der Nullerjahre wurde in Hamburg das Kohlekraftwerk Moorburg geplant. Enorm umstritten war es in den Augen von Umweltschützern, ein aus der Zeit gefallener Kohlekoloss und für den Betreiber, für Vattenfall, das modernste und effizienteste Kraftwerk seiner Art. Bis 2038 sollte es am Netz bleiben. Immer wieder war es Gegenstand von Gerichtsprozessen. Zuletzt ging es um die Frage, ob für das Kraftwerk Elbwasser einfach ohne weiteres zur Kühlung entnommen werden darf. Die Frage wurde abschlägig beantwortet. Nun will aber überraschend Vattenfall selbst für Moorburg den Stecker ziehen. Und wie das kommt, aus Hamburg Peter Feder dazu.
Moorburg gehört zu den modernsten Kohlekraftwerken Europas. Es war erst 2015 ans Netz gegangen. Zuvor genehmigt ausgerechnet von einer grünen Umweltsenatorin. Das war in Hamburg für die Grünen damals eine herbe Kröte, die sie schlucken mussten. Umso erfreuter ist der amtierende grüne Umweltsenator Jens Kerstan, der von der Nachricht ein bisschen überrascht wurde und sich von der Insel Neuwerk im hamburgischen Wattenmeer meldete.
Das wäre ein Riesenfortschritt für den Klimaschutz in Hamburg und in ganz Deutschland. Die angedachte Umrüstung des Kraftwerks auf Gas wäre damit hinfällig. Aber an dem Standort kann man weiterhin hervorragende innovative Energieprojekte voranbringen. Die Produktion von grünem Wasserstoff, der Elektrolyseur oder Hochtemperaturspeicher könnten an dem Standort ganz unabhängig von der Zukunft des Kraftwerks weiter vorangetrieben werden.
Hamburgs rot-grüner Senat hatte nach der Bürgerschaftswahl im Frühjahr angekündigt, das Kohlekraftwerk innerhalb von 5 Jahren teilweise stillzulegen oder auf Gas umzurüsten. Langfristig sollte der Standort für neue Energiegewinnung wie Wasserstoff verwendet werden. Aber das hätte alles nur mit der Zustimmung von Vattenfall funktioniert. Dass der Energieriese jetzt aus eigenem Antrieb die Verbrennung von Steinkohle schon nächstes Jahr einstellen könnte, hat mit den Regeln für den Kohleausstieg in Deutschland insgesamt zu tun. Vattenfall macht bei einer Auktion der Bundesnetzagentur mit, bei der Kraftwerkskapazitäten in Norddeutschland gegen eine Entschädigung stillgelegt werden. Das soll den Ausstieg aus der Kohle für den Klimaschutz beschleunigen. Wer bei dieser Auktion den Zuschlag erhält, hängt von der CO2-Bilanz des jeweiligen Kraftwerks ab und davon, wer am wenigsten Geld für die Stilllegung haben will. Die Entscheidung soll im Dezember fallen. Für Manfred Brasch, den Geschäftsführer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, BUND, in Hamburg, ist mit dieser Entscheidung bestätigt, was er und andere Klimaschützer seit Jahren sagen.
Das war 2007, 2008. Wir hielten damals schon das Kohlekraftwerk für nicht mehr zeitgemäß. Wir haben sogar ein Gutachten gemacht, was ganz klar belegt hat, das Kraftwerk hat eigentlich keine Zukunft. Jetzt sehen wir uns, man muss sagen, traurigerweise bestätigt, weil es wurden ja immerhin 3 Milliarden Euro investiert. Das hätte man alles nicht machen müssen, sondern man hätte konsequent auf den Ausbau erneuerbarer setzen sollen. Und ich glaube, jetzt ist Vattenfall doppelt gestraft, aber sie haben es unterm Strich auch nicht anders verdient.
Für die Umweltschützer geht mit dieser Meldung eine wahre Vattenfall-Woche zu Ende, erklärt Brasch.
Wir hatten am Sonntag eine erfolgreiche Fahrerdemo zum Kraftwerk gemacht, nochmal darauf hingewiesen, das ist der größte Klimakiller Norddeutschland. Und wir haben am Dienstag vor dem Oberverwaltungsgericht die wasserrechtliche Erlaubnis zum Kraftwerk verhandelt. Da ging es um die Kühlung mit Elbwasser, was für die Elbe nicht gut wäre. Das ist insgesamt wirklich eine gute Woche, eine gute Nachricht für den Klimaschutz.
Sollte Vattenfall tatsächlich den Zuschlag bei der Bundesnetzagentur bekommen, ist aber noch offen, was an dem Standort in Zukunft passieren soll. Einen Kauf des Kraftwerks oder des Geländes lehnt Hamburgs Umweltsenator Kerstan nun ab.
Peter Feder war das. Und damit zur letzten Sendestation zu Claudia Wehrle fangen wir doch mit einem Blick in die USA an. Denn da gibt es Spekulationen über Apple, die vorbörslich schon den Kurs nach unten drücken. Worum geht's da?
Ja, und zwar über 5% nach unten. Auslöser waren Meldungen, dass das neueste iPhone-Modell wohl nicht zum sonst üblichen Termin im September auf den Markt gebracht werden könnte. Es wird wohl Oktober werden. Gut, dass es zu Verzögerungen kommen wird, auch in ganz anderen Bereichen, ist ja erwartet worden. Durch den Shutdown sind Lieferketten unterbrochen worden. Und in Zeiten von, ja, noch muss man sagen, just in time, zieht das einfach einen ganzen Rattenschwanz nach sich.
Und zurück nach Frankfurt. Der DAX ist jetzt zum Wochenschluss ins Plus gedreht, was aber auch wieder mit den USA zu tun hat.
Ja, im Prinzip kann er sich nicht so recht entscheiden, in welche Richtung er sich bewegen soll. Aus den USA kamen zwar gute Zahlen vom Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenquote ist überraschend deutlich gefallen. Zudem kann man davon ausgehen, dass der amerikanische Präsident alles tun wird, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, um Arbeitsplätze zu schaffen, weil die Präsidentschaftswahlen immer näher rücken. Dennoch, der Dow Jones ist deutlich im Minus, zieht jetzt auch den DAX mit nach unten. Der fällt um mehr als 2% auf jetzt 12.791 Punkte.
Und welche DAX-Aktien waren besonders auffällig?
Covestro möchte ich nennen. Die Deutsche Börse hat ja gestern überprüft, unter welchen Bedingungen Unternehmen im DAX und in den anderen Indizes bleiben. Covestro galt lange als Kandidat, der den DAX verlassen muss. Dann ist das doch nicht dazu gekommen. Zudem gibt es eine Kaufempfehlung für die Aktien. Die Papiere von Covestro 2,6% im Plus.
Eine Nachricht noch aus der Reihe der Nebenwerte. Sat1 ProSieben hat von den Kartellbehörden grünes Licht bekommen für die 500 Millionen Dollar schwere Übernahme der Meet Group. Das ist ein App-Hersteller. Wie kam das an?
Ja, da geht es um Online-Dating-Plattformen. Dieser Bereich soll ausgebaut werden, soll jetzt eine eigene Sparte bilden. Aktien von ProSieben Sat1 1,5% im Plus.
Dann gucken wir auf den Kurs des Euro jetzt zum Wochenschluss.
Der wird mit einem $1,17,91 gehandelt. Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite von -0,48 auf -0,49% gesunken. Und die Feinunze Gold wird mit $1,921,42 gehandelt.
Das war Claudia Werde mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkultur heute mit Stefan Kolderhoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.